Deutschlandfunk, Medias Res.
Es gibt Themen, bei denen wir in unserer Berichterstattung eigentlich immer ein Mal wieder dazu texten könnten. Mal wieder Datenleck bei Facebook zum Beispiel. Mal wieder Polizeiwillkür gegen Journalisten. Mal wieder rote Zahlen in der Printbranche. Aber, Moment, schwarze Zahlen? Ja, es stimmt tatsächlich. Die Meldung gestern Abend aus Großbritannien. Der britische Guardian schreibt tatsächlich schwarze Zahlen. 1 Million Euro plus hat die Zeitung im letzten Jahr gemacht. Und das ist im Vergleich zu den 65 Millionen Euro Verlust in den 3 Jahren davor eine beachtliche Wende. Kollegin Brigitte Baetz ist im Studio. Frau Baetz, wie hat der Guardian das geschafft?
Naja, wenn man Catherine Weiner, der Chefredakteurin, glauben darf, und die ja, muss es ja wissen, verdankt der Guardian das seinen Werbeeinnahmen. Also das wäre jetzt der traditionelle Teil des Mediengeschäfts. Aber eben kombiniert mit den freiwilligen Zahlungen der Leser. Die Erlöse an den Kiosken, die Auflage der Printausgaben, die können wir beim Guardian längst vernachlässigen. Über 660.000 Leser oder besser gesagt User zahlen für das Digitalangebot des Guardian und das freiwillig. Und das ist ja das Besondere am Guardian. Alan Rusbridger, der Vorgänger von Catherine Weiner, der hat ja schon vor über 20 Jahren die Parole ausgegeben, Digital First, und das ohne Bezahlschranke. Das heißt, der Guardian hat seit 20 Jahren ungefähr offensiv seine Texte, auch die investigativen, die eben teuer produzierten Artikel ins Netz gestellt. Und einer Bezahlschranke hat sich Rusbridger stets verweigert, obwohl das Blatt Jahr für Jahr Millionen Verluste eingefahren hat. Und die ganze Medienbranche, auch ich, war daran gewöhnt, dass der Guardian dadurch ja zwar natürlich seine Leserschaft extrem erhöht hat, weltweit erhöht hat, aber gleichzeitig immer ein ökonomisches Fass ohne Boden war. Aufgefangen wurde das, das muss man als Hintergrund natürlich wissen, vom Scott Trust. Der Guardian ist eben stiftungsfinanziert. Und der hat natürlich dadurch einen wirtschaftlich viel längeren Atem als andere Medienunternehmen, die sich eben komplett am Markt refinanzieren müssen. Und wenn wir jetzt sehen, ein operativer Gewinn von über 800.000 Pfund, das ist zwar schon mal was, aber das refinanziert ja nicht die Millionen von Verlusten, die in den letzten Jahren eingefahren wurden. Allein im Jahr 2015, 2016 57 Millionen Pfund miese. Und diese 800.000 Pfund jetzt, die decken eben gerade mal die laufenden Kosten, das weltweite Korrespondentennetzwerk, die eigene US-Ausgabe und Redaktion, die sich der Guardian leistet. Und die Zeitung muss natürlich auch noch gedruckt werden.
Also die Kuh ist noch längst nicht vom Eis. Sie sagten eben 600.000 User bzw. Leser auch online. Das sind wahrscheinlich
zahlfreiwillig. Das sind die
zahlfreiwillig. Das sind Leser wahrscheinlich sind nicht alles Briten.
Nein, nein, im Gegenteil. 2/3 der Leser im Netz leben eben außerhalb Großbritanniens. Und das ist ja klar, wer sich heute über den Brexit informieren will, des Englischen einigermaßen mächtig ist, der bekommt über die Guardian-Seite eben hervorragende Berichte aus erster Hand. Und auch als die US-Blätter ökonomisch immer mehr unter Druck gerieten, Medias Res-Leser wissen, Hörer wissen das, und eben auch selbst bei ihrem Journalismus sparten in den letzten Jahren, war der Guardian für viele US-Amerikaner auch, wir erinnern uns an die Snowden-Enthüllungen beispielsweise, eine hervorragende und verlässliche und unabhängige Quelle. Das war ja damals kein Wunder, dass Edward Snowden über den Guardian seine Veröffentlichung in die Öffentlichkeit gebracht hat. Und ein englischsprachiges Medium, das hat natürlich in der digitalen Welt, die immer internationaler wird, einen Vorteil, weil es einfach hunderte Millionen potenzieller Leser hat. Als Ziel hat Chefredakteurin Weiner ja ausgegeben, dass man bis zum Jahr 2022 jetzt 2 Millionen zahlender Leser gewinnen möchte im Netz. Finde ich immer noch ein ziemlich ehrgeiziges Ziel vor dem Hintergrund, dass die New York Times und die Washington Post, das sind ja die Hauptkonkurrenten des Guardian, wieder an Renommee und Leserschaft gewonnen haben in den letzten Jahren. Also ich wäre jetzt persönlich nicht so sicher, ob dieses Ziel, die freiwillig zahlende Leserschaft mehr als zu verdoppeln, nicht ein bisschen gewagt ist.
Das wollte ich gerade fragen. Ich weiß, es ist immer schwierig, da Vergleiche zu ziehen, aber hat dieses Modell, was der Guardian jetzt gefahren hat in den letzten 2, 3 Jahren, möglicherweise auch Vorbildcharakter für andere Zeitungen, möglicherweise auch in Deutschland?
Ja, da wäre ich ehrlich gesagt ein bisschen unsicher. Das ist einmal die Stiftungsfinanzierung, die ich vorhin erwähnt habe, und der Vorteil des Englischsprachigen, den ich auch schon erläutert habe. Aber auch, weil der Guardian eben jetzt ja die Ernte einfährt von über 20 Jahren einer aggressiven Strategie, also einer Strategie eines selbstbewussten Journalismus. Die haben von Anfang an gesagt, erst unter Rusbridger, jetzt unter Catherine Weiner, das, was wir hier machen, das bekommt ihr sonst nirgendwo, liebe Leser. Und ihr bekommt es nicht, weil wir Geld verdienen wollen, sondern weil das unser Dienst am Gemeinwesen ist, unser Dienst an der Demokratie. Die einzigen, die das in Deutschland auch machen, das sind ja die Taz, die Berliner Tageszeitung, da zahlt man auch freiwillig. Aber wenn man sieht, wie deutsche Medien das ein bisschen mal anders einstellen, eine Bezahlschranke hochziehen, alles sehr, 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 ja, wenig aggressiv, wenig selbstbewusst, Da bin ich mir nicht sicher, ob das bei uns auch funktionieren wird, zumal unsere Presselandschaft ja eine viel größere Bandbreite hat, noch in Bezug auf Qualitätsangebote, als das in Großbritannien der Fall ist. Die haben viel weniger Auswahl.
Jahrelang Minus, wie die meisten anderen großen Zeitungen auch. Jetzt hat der britische Guardian erstmals ein Plus gemacht. Brigitte Betz, Dankeschön.
Bitte.